Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute beim Walking Death habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich einen Menschen, der schon sehr, sehr lange in der deutschen Spielindustrie ist. Jeder kennt ihn. Nicht unbedingt jeder mag ihn, ich mag ihn sehr. Der Kirk Lenke aus Hannover. Hallo Kirk.
Hallo Wolfgang. Das ist ja schön. Jeder kennt ihn, das glaube ich auch schon mal nicht, aber ist egal. Gut, mach ruhig weiter so.
Aber ich mag dich, das ist sicher richtig.
Ja, ich dich auch.
Du hast eine Firma in Hannover, die Spiele macht, nämlich Nuclear. Ist das richtig ausgesprochen? Nuclear oder sagt ihr Nuclear?
Nuclear, sagen wir teilweise. Nein, Nuclear ist richtig.
Nuclear. Ja, das ist ja die George, das ist ja die Bush-Version.
Ja, ja, Nuclear.
Nuclear. Nuclear wird mit zwei K geschrieben. Wofür stehen die beiden? Sind das die beiden Ks aus Kirk?
Kirk. Mit mehreren Ks eigentlich. Das war eigentlich der ursprüngliche Idee, dass ich eine Firma mache mit ziemlich vielen Ks drin. Aber dann ist natürlich irgendwann mehr als zwei Ks ist ja immer problematisch. Ne? Also sobald du bei drei bist, das geht ja gar nicht. Und im Prinzip ist es damals ein Ableger gewesen von der Reaktor. Wir hatten ja damals die Reaktor Media in Hannover und wir wollten damals einen Publishing-Arm aufbauen, weil wir irgendwann doch mal gemerkt haben, wir waren ja eigentlich mit der erste Publisher, den es gab online, das war der Jörg Schwietzer damals mit der Reaktor Media, Neocron, so, und da habe ich gedacht, okay, das könnte man ja wiederbeleben und dafür war eigentlich die Nuclear gedacht. Dann aber kam natürlich das Desaster um die Reaktor selbst, die es heute in anderer Form wieder gibt als Reaktor Studios, die auch das Toxic-Spiel gemacht haben mit Jörg, recht erfolgreich, glaube ich, und tja, da ist die Nuclear jetzt hängen geblieben. Das war jetzt ein bisschen so. Das sollte irgendwie nah dran sein an Reaktor. Ganz glücklich damit war ich dann irgendwie eine Zeit lang nicht. Mittlerweile ist es aber eigentlich ganz cool. Mittlerweile kennt man es und ja, wir lieben ja auch alle eigentlich.
Reaktor ist ein ganz wichtiger Teil deiner Geschichte. Hast du eigentlich jemals für eine andere Firma vor Reaktor gearbeitet in der Spielebranche?
Nee.
Nicht. Das heißt, du hast nach deinem Studium, du hast studiert Ende der 90er bis 2001, habe ich im Internet gefunden, ist das korrekt?
Ich war sogar schon 99, 2000 bin ich zu Reaktor gestoßen. Ich habe eine Zeit lang bei Bahn gearbeitet, damals Competitor von SAP. Habe Jura studiert, allerdings ohne Examen, also scheinfrei, komplett durch. Aber dann waren einfach die monetären Gründe nicht da und ich konnte es mir einfach nicht erlauben, Repetitorium zu machen. Und dann kam irgendwann durch Jobberei und alles, kam ich dann irgendwie zu Schwietzer über Bekannte. Und da bin ich dann halt hängen geblieben, erstmal eine Zeit lang. Und seitdem bin ich dabei, genau.
Also eine ziemlich ungebrochene Karriere in der deutschen Spielindustrie. Wenn man einmal davon absieht, dass eben Reaktor irgendwann mal, wir kommen darauf noch, in wirklich heftige Probleme geriet. Zu dem Zeitpunkt warst du schon CEO der Firma.
Ja.
Du hast aber nicht als CEO angefangen.
Nee. Ich habe eigentlich als, wie hieß es damals so, Assistent der Geschäftsführung Zweiter in der Reihe so ein bisschen angefangen. Ja. Habe dann eine Zeit lang Animationsprojekte, Visualisierungsprojekte und digitale Projekte betreut bei der Reaktor, weil wir haben immer schon verschiedenste Sachen auch gemacht im Haus. Haben ja auch mit der Uni zusammengearbeitet, mit ein paar Architekten, um da halt ein bisschen voranzukommen, Visualisierung zu machen. Und da ja Neocron auch so ein bisschen architektonisch behaftet war oder halt wieder natürlich auch viel das so als virtuelle Stadt verkauft haben, ne? Das war es ja auch im Prinzip so, ja. War man natürlich immer recht nah dran und haben das dann halt so ein bisschen mitgenutzt, um da was zu machen. Das war so mein Steckenpferd mit, bin natürlich dann nachher so ein bisschen ja Mädchen für alles auch geworden bei Reaktor, habe mich um die Belange des Teams gekümmert, um das Team mitgekümmert und Bewerbungsgespräche geführt, Leute abgeholt am Flughäfen, die Gott sei Dank immer noch in der Games-Branche sind heutzutage aus der Schweiz und auch recht erfolgreich sind und ja, seitdem bin ich dabei, ja.
Das ist eine sehr lange Zeit und nicht jeder hält so lange durch und vor allen Dingen nicht, wenn man dann sieht, was du dann hinterher alles mitgemacht hast teilweise. Also ganz sicher werden selbst die Leute, die mit dir sonst Schwierigkeiten haben, werden in jedem Fall dir zugestehen. Du bist hart im Nehmen. Die ganze Angelegenheit war dann so, irgendwann wurdest du CEO bei Reaktor. Jetzt ist Hannover ja sowieso nicht unbedingt der heiße Scheiß, wenn es um Spieleentwicklung in Deutschland ging, war es nie.
Moment.
Also andere Städte, sagen wir es mal so, haben mehr Entwickler. Vielleicht nicht unbedingt bessere, aber mehr Entwickler.
Ja, das war damals ein bisschen anders in Hannover. Also wir haben damals, ich war auch mit Vorstand, mit ein paar netten anderen Jungs zusammen in Hannover, hier von den Northstar-Entwicklern, die ja damals von Olaf Wolters ins Leben gerufen worden sind. Und wir hatten wirklich mit assoziierten Unternehmen aus dem gesamtdeutschen Raum über 16, 17 Entwickler damit drin. Das war ja so unser Bestreben. Und davon waren Großteil aus dem hannoverschen Raum. Also da waren Studios mit dabei, wie Rocketbox später, die hießen damals noch Polyzoom. Die Jungs von Holiday Island waren mit dabei. Wir hatten den Volker Elöser dabei aus der näheren Umgebung, der ja nun auch im Mobile-Bereich schon sehr viel gemacht hatte zum damaligen Zeitpunkt. Also es gab hier sehr, sehr viele Leute. Und das Team natürlich um Boje herum, Extreme, war natürlich auch mit dabei. Also es gab schon einige Studios in Hannover. Also Hannover war damals eigentlich schon so ein bisschen so der Hotspot, fand ich zumindest, was Game-Entwicklung angeht. Das andere war mal so ein bisschen dezentral verteilt. Und als natürlich dann irgendwann später Berlin total hip und der heiße Scheiß wurde und jeder nach Berlin gehen wollte unbedingt und musste, hat es so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ja, das war so mein Empfinden bei der Geschichte. Natürlich gab es immer große Studios wie Crytek und auch natürlich Blue Byte und auch einige andere, Ascaron und so weiter. Aber die sind ja jetzt auch nicht so weit weg vom niedersächsischen Raum. Ne? Also wenn man mal die Kirche im Dorf lassen, aus dem Dorf Bielefeld da in der Ecke da irgendwo, ne?
Gütersloh.
Ja, ja, gut, Gütersloh, Bielefeld. Ja. Kennt auch kein Mensch, ja.
Ja. Nee. Da war auch noch nicht. Nee.
Obwohl, ich habe sie jahrelang als Herbstmeister getippt, ne? Aus alter Verbundenheit. So. Also nicht Gütersloh, Bielefeld natürlich.
So. Bielefeld, ja.
Ja.
Es gab damals eine Entwicklerkonferenz in Hannover.
Ja, richtig.
Mitte der 2000er Jahre, da war ich mal. Das war, warum ist das nicht weitergeführt worden? Ha.
Da gab's. Jetzt muss ich wieder überlegen, wie hieß denn unsere geile Konferenz, die wir hatten? Der Name, der war so geil, dass er immer wieder im Feld und trotzdem war die Konferenz sensationell. Wir hatten, also ins Leben gerufen worden ist sie damals natürlich von Sebastian in Zusammenarbeit mit Olaf und also Wolters, in Zusammenarbeit mit der Nordmedia. Und das erste fand im alten Rathaus statt in Hannover, was ja immer irrtümlicherweise für ein neueres Rathaus gehalten wird, wenn man diesen alten Prunkbau hier sieht irgendwie. Und das war ziemlich cool, rannte ziemlich gut los. Die letzten Geschichten waren dann irgendwie im Künstlerhaus hier. Und wir hatten wirklich, hatten wirklich ziemlich gute Referenten da und Leute, die halt wirklich eine ganze Menge tolle Sachen erzählen konnten. Und warum ist das denn halt jetzt hinterher überschlagen? Also ich glaube, es gab da so eine Geschichte, dass es im Prinzip gemeinsam, da müsste Stefan dir noch was dazu erzählen, im Prinzip, es sollte irgendwie mal so ein Konstrukt zustande kommen, dass es irgendwie gemeinsam mit der Covades parallel laufen sollte. Und irgendwie war es dann aber so, dass die Terminlichkeiten dann irgendwie ineinander geraten sind. Die Covades ist dann umgezogen, damals aus Essen oder wo sie damals war, nach Berlin und hat im Prinzip den gleichen Timeslot belegt, den wir eigentlich mit der Konferenz hatten. Verdammte Axt, wie hieß sie denn nochmal? Das ist doch das so unfassbar. Das ist zum 10. Mal, dass mir dieser Name entfällt, ja. So, und das ist furchtbar, weil die war wirklich sehr, sehr gut. Also ich fand sie toll. GFG. Game Focus Germany.
GFG, ja. Genau.
So, und
das war das. Genau. Aber die Nordmedia ist ja eigentlich, die hat man ja eigentlich eher so in der Filmförderung mit dem Auge.
Ja, gut, aber ich meine, sind sie da nicht alle? Ich meine, das ist ja, nein, also ich meine, das ist, glaube ich, auch ein Verdienst durchaus gewesen oder ein Umstand gewesen durch die Nähe der beiden Brüder natürlich von, ne, der Wolters. So, weil Basti war damals dann halt bei der Nordmedia und hat mit dem Thomas Schäffer ziemlich gut zusammengearbeitet. Olaf hat das natürlich auch dementsprechend ein bisschen forciert, dass da was passieren könnte, weil die Mittel waren halt da. Und natürlich haben die auch schon rechtzeitig erkannt, dass der Markt halt stark am Wachsen ist. Und daraufhin ist das ins Leben gerufen worden und dadurch sind auch die ersten Förderungen dann halt ins Leben gerufen worden bei der ganzen Geschichte.
Okay, da war also Niedersachsen damals wirklich vorne mit dabei.
Ja, wie
und das
immer.
Hat dann aber auf Dauer nicht so, ist das dann, gab es einen Wechsel in der Landesregierung oder?
Nee, also ist ja immer noch.
Warum ist da Niedersachsen heute jetzt nicht, man redet heute von Bayern, von Berlin, in Nordrhein-Westfalen ist viel los und in Hamburg natürlich. Warum ist das so, dass dann Niedersachsen, wenn es damals schon eine Förderung gab, dass das letzten Endes nicht durchgestartet ist?
Das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, immer so eine Sache der Geschichte. So viele, viele Köche verderben den heißen Brei. Ne? Also die Frage ist immer, wer macht die Lobbyarbeit vor Ort? Musst du immer jemanden haben, der es halt antreibt, ja, der das Ganze befeuert. Dann musst du natürlich auch Partner dabei haben, die das auch wollen. Oder die halt natürlich eher sagen, eine Berlinale und eine Abendveranstaltung für Berlinale finden wir halt ein bisschen geiler irgendwo, ja, als was anderes zu machen. Und einen Tatort in Hannover zu drehen mit einem Team aus Hamburg oder aus Bremen ist auch super. Und die Fahrer kommen zumindest aus Niedersachsen. Auch schön. Na, also ich finde das immer so ein bisschen seltsam, was da gefördert wird und was nicht. Nichtsdestotrotz gibt es halt die Förderung in Hannover und Niedersachsen immer noch durch die Nordmedia. Sowohl eine Prototypenförderung als auch eine Entwicklungsförderung. Und ich glaube, Gesamtvolumina, die man da abrufen kann, belaufen sich am Ende des Tages auf knapp 200.000, so in Summe. Ich weiß aber nicht, was da läuft. Ja, also ich bin damals... Wir haben das mal versucht. Ich weiß, die Reaktor hat das damals mal bekommen oder beziehungsweise damals hieß es noch, wie hießen sie? Black Lion Studios hieß das damals noch. Haben das damals bekommen mit Dennis Brünig und Tobias Höfle und Jörg Schwietzer zusammen. Die hatten das ja damals dann auch gemacht. Die hatten dann noch ein Spiel gemacht, Shadow Harvest. Und da hatten sie, glaube ich, eine Technologieförderung für bekommen. Das ging auch relativ gut. Die hatten da, glaube ich, die richtigen Zeitpunkte abgepasst, wo sie was einreichen sollten. Nur in Summe ist es halt immer so gewesen, wenn du da was einreichst, die Bearbeitungszeiten sind recht lang, bis die Zuteilung dann kommt und. Es war für mich immer uninteressant. Und ich habe auch nicht die Ressourcen gehabt, die sich darum kümmern können und sagen können, okay, wir reichen jetzt mal deinen Antrag ein und machen das mal. Ja, das ist immer ein bisschen traurig, wenn man halt versucht, die ganze Zeit irgendwie zu ackern. Weil das Geld ist im Prinzip da und man kann es natürlich auch abrufen, aber ich habe nicht die Ressourcen dafür. Momentan das anzutriggern. Auch ein bisschen dämlich. Aber naja. Mal gucken.
Also momentan ist Nuclear eine kleine Firma.
Ja, definiere klein.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen.
Nein, also ich meine, also die Nuclear, wie gesagt, ist damals aus der Not heraus, nachdem die Reaktor einen Bach runtergegangen ist, als Ein-Mann-Unternehmen gestartet, und zwar am Folgetag, nachdem ich eine Massenentlassung vornehmen musste von knapp 60 Mitarbeitern, die mir auch alle ziemlich ins Herz gewachsen sind. Die Büroräume waren noch da. Ich habe dann beim Insolvenzverwalter in meinen Raum angemietet und habe dann mit der Nuclear da angefangen. Wir hatten dann erste Aufträge bekommen. Wir hatten damals was für InnoGames gemacht. Das hat dann leider nicht ganz geklappt bis zum Ende hin. Wir sollten damals einen Trailer bauen für ein Spiel. Haben damit angefangen, aber dann gab es da irgendwie Unstimmigkeiten. Vielleicht war unsere Arbeit auch nicht gut genug. Ich kann es nicht beurteilen am Ende des Tages. Sind da, glaube ich, im Guten auseinandergegangen, was auch ganz wichtig war bei der ganzen Nummer. Jedenfalls war das so der Startschuss für die Nuclear. Haben dann weitere Aufträge gemacht, haben uns dann im Bereich App-Entwicklung beschäftigt und dadurch sind wir wieder gewachsen. Haben dann Point MMO gemacht aus Asien für den Investor und ja, verschiedene andere kleinere und größere Projekte gefahren. Wir waren dann um die 13, 14 Leute herum mit der Nuclear. Haben wir dann auch damals mit Rockfish gemeinsam noch was gemacht, an dem Vorgänger von Everspace gearbeitet. Da waren wir auch noch die gleiche Schlagzeile und jetzt sind wir mittlerweile 26 Leute wieder. So, plus Freelancer, mit denen wir noch arbeiten. Oder mit anderen Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und also es sind mitunter auch mehr. Aber jetzt sind wir so um die 26 Leute herum.
Ja, jetzt haben wir das schon mehrfach angedeutet mit Reaktor. Reaktor hat einige Spiele gemacht. Du kannst ja gleich mal so einen kurzen Abriss machen. Aber das Ganze kulminierte dann letzten Endes in Black Prophecy.
Richtig. Mhm.
Das war, wenn ich richtig informiert bin, mit einigem Abstand euer größtes Projekt. Und dann aber auch das letzte. Erzähl mal.
Naja, also wir haben vorher natürlich Neocron gemacht und noch diverse andere Titel gemacht, die auch alle auf der Reaktor Studios Seite noch zu finden sind. Wir haben die jetzt gar nicht mit reingepackt, weil aus dem Team heraus haben jetzt Leute nur bei Neocron mit effektiv dran mitgearbeitet und an Black Prophecy. Die restlichen Sachen gehen tatsächlich alle an Jörg, muss man auch einfach mal sagen. Der ist wirklich ein alter Hauding und hat sehr viele Sachen da gemacht. Wir haben, wie gesagt, wir haben das erste MMO rausgebracht aus Deutschland, denke ich mal. In Europa waren wir halt auch damit Marktführer, so in dem Zeitraum. Wir waren im Prinzip Publisher damit auch. Haben das nicht richtig
erkannt. Wann war das?
Wann war 2002 das? Neocron 1 und 2004 Neocron 2. Das dann unter Tentakel und damit halt der Anfang vom Ende. So. Naja, und wir haben dann halt mit der Pre-Production gestartet von Black Prophecy irgendwann. Eigentlich war die Intention, Black Prophecy als Singleplayer-Game zu machen, Story-Driven, mit dem Buchautoren zusammenzuarbeiten und da ein richtig cooles, ja, auch Konsolenspiel rauszubringen. Tentakel hat dann natürlich unsere Stärken erkannt, dass wir halt Multiplayer-Experten sind. Das sind wir halt auch durch und durch, in allen Belangen, auf Mobile und auf PC und Xbox und was auch immer. Und haben dann über Nacht entschieden, mit dem Fonds, den sie damals betrieben haben, zu sagen, okay, wir machen aus dem Black Prophecy Singleplayer-Game, machen wir halt ein MMO im gleichen Budgetrahmen, was sehr lustig war. Also, und wir haben es halt als Letzte erfahren, ja, es wurde halt so vorgestellt. Im Prinzip ist es ja ein smarter Move, weil das ist halt die Kernkompetenz, die man damit irgendwie triggert, aber natürlich war es ziemlich idiotisch, ne? Also das müssen wir nicht in Frage stellen. Naja, natürlich wurde dann viel Hickhack gemacht, wir hatten dann Probleme bei der Technologieauswahl. Die Sachen, die wir damals nehmen wollten, waren nicht verfügbar oder waren zu teuer. Criterion Renderware wollten wir eigentlich nehmen, die ist dann ja aufgelöst worden, ist dann bei EA als deren House-Engine im Prinzip weiter betrieben worden. Hatten uns dann die Big World Engine angeguckt, die ist dann auch kurz Zeit später vom Markt verschwunden, wie jeder weiß, ja. Und Tom freut sich heute noch, dass sie jetzt bei denen ist, ne, wahrscheinlich, oder vielleicht verfluchen sie auch, ich weiß es nicht. Jedenfalls.
Wir reden hier von Tom Putzki. Ja, genau. Und meine Zuhörer können nicht mit jedem Vornamen etwas anfangen.
Ja, gut, von Tom Putzki.
Tom Putzki ist bei Wargaming und die nutzen jetzt diese Engine.
Genau.
Ist das korrekt?
Die haben die dann genutzt für World of Tanks und für die anderen Projekte halt auch so. Und wir hatten dann das Problem, dass wir die Gambrio-Technologie verwendet haben, die auch nicht schlecht ist, aber die natürlich vom Netzcode her ein totales Desaster war. Und wir haben dann halt sehr viel Zeit drauf verschwendet, aus der Technologie halt eine Multiplayer-Engine oder MMO-Technologie zu bauen. Und hat am Ende des Tages aber ganz gut geklappt. Und wir nutzen heute noch Sachen davon, die wir da gebaut haben. Haben unsere eigene Technologie damit ein bisschen vorangetrieben im Multiplayer-Bereich und können daraus immer wieder Fragmente rausziehen oder auch teilweise Sachen total nutzen, die wir halt schon mal gemacht haben oder haben halt die dementsprechende Erfahrungswerte. So. Ja, und Black Prophecy, 2000, wann ging das los? Wann war das Desaster mit der Tentakel? Ich kann es gar nicht mehr richtig komplett rekapitulieren. Ich glaube, 2007, 2008 ging das irgendwann den Bach runter.
Kannst du das Geschäftsmodell von Tentakel mal beschreiben? Ich glaube, da waren wenige, die heute noch in der Branche sind, wirklich so dicht dran wie du.
Ja, also im Prinzip war es ein eigentlich sehr gutes Geschäftsmodell. Es gab damals ja die Steuervergünstigung im Bereich Medienfonds, Spielefonds vor allen Dingen auch. Die gab es ja zum damaligen Zeitpunkt noch und die Leute bei Tentakel haben halt erkannt, okay, wenn wir jetzt halt gute Investoren finden, die halt willens sind, Geld zu investieren und wir damit halt im bestimmt erstens Tintankel irgendwann in die Börse bringen können und zweitens dafür Sorge tragen können, dass wir nicht nur gute Titel produzieren, sondern auch noch Studios haben, die dazugehören, so schaffen wir halt einen guten Wert. Und das war das eigentliche Bestreben. Ja, ich meine, das Problem war auch da wiederum zu schneller Wachstum, zu viel Chaos und vielleicht auch in einigen Positionen nicht die richtigen Leute an der richtigen Stelle. So, und es haben leider von den ganzen Titeln nicht sehr viele auf den Markt geschafft. Ja, also ich meine, von den größeren Titeln ist Black Prophecy tatsächlich der einzige, der nachher rausgekommen ist. Und das aber auch nur in Zusammenarbeit mit dem Fonds, was sehr, sehr stressig war hinten raus auch. Durch eine Insolvenz auch begleitet, ja, die man dann hatte im Zuge des Desasters um die Tentakel. Und die restlichen großen Titel sind halt alle, ja, leider in der Versenkung verschwunden. Ja. Es gab noch 2, 3 Titel natürlich von Slightly Mad Studios, die rausgekommen sind. Ich glaube GTR 1 und 2 und GT Legends als Autorennspiele. Und viele andere gab es, glaube ich, gar nicht mehr so großartig. Ne? Also die anderen Sachen sind eigentlich alle leider getankt. Ja, und das war das Problem dabei. Ne? Die Investoren selbst waren recht ungehalten natürlich in einigen Punkten. Ein paar Fonds haben wohl auch ganz gut funktioniert sogar noch mit den kleineren Sachen, die da gekommen sind. Sodass die Leute da auch relativ positiv rausgegangen sind. Und durch das Steuersparmodell, was dahinter war, war es jetzt eh kein großartiger Verlust, ja, den man da irgendwie hatte, weil natürlich die Steuervergünstigungen dadurch nicht ganz niedrig waren für diese Investoren. So, und bei uns war es halt so, wir haben gemeinsam mit der AAA Capital nachher und ich glaube der Atlantic aus Hamburg, begleitet durch Rickmars, die Reederei damals noch, der da auch mit investiert war, haben wir dann halt die Black Prophecy zu Ende geführt quasi. Und dann halt auch gemeinsam mit Knut Jochen Berge, der damals dann beim Fonds eingesetzt worden ist als Geschäftsführer und jemand anders abgelöst hatte, den Titel an Gamigo verkauft, ja, und gemeinsam mit Gamigo dann released. International.
Wie lange war Gamigo da noch mit dabei?
Bis Ende 2012. Da war ich gerade mit ein paar Leuten auf der Unite-Konferenz in San Francisco. Wir hatten uns eigentlich für ein paar neue Titel die Technologie anschauen wollen, hatten einen ziemlich guten Trip dahin, hatten dann halt auch die ersten 2 Add-ons gemacht für Black Prophecy und dann kam der Anruf, das war im Oktober, dass Ende des Jahres quasi Black Prophecy vorbei ist für uns, dass die Zusammenarbeit quasi aufgelöst wird. Man muss dazu sagen, Gamigo hatte eine 25-1 Beteiligung bei uns drin in der Reaktor Media und das war natürlich eine sehr kurzfristige Ansage. Gleichzeitig wurde das gesamte Kapital, was wir noch auf dem Konten hatten, natürlich leer gelutscht und da ich immer eine sehr ehrliche Haut war, habe ich natürlich auch nicht gesagt, voll halt, stopp, jetzt irgendwie, ne? Wir machen jetzt was ganz anderes und liefern einfach nicht mehr, sondern wir haben natürlich trotzdem noch das dritte Add-on fertig gemacht und rausgebracht und standen dann ziemlich mit dem Rücken an der Wand mit dem Laden. Leider. Ja.
60 Leute arbeitslos. Wie fühlt sich das an, wenn man da die ganzen Briefe schreibt, unterschreibt?
Relativ beschissen. Also es war einer der beschissensten Tage meines Lebens, muss ich sagen. So, also ich meine, wir haben es nachher mit einem lachenden Auge irgendwie auch hingenommen, weil klar, wir haben lange zusammengearbeitet, wir sind durch ziemlich viel schlechte Zeiten und Krisenzeiten gegangen irgendwie als Team, was auch ziemlich eng zusammengeschweißt hat. Aber wir wussten halt, okay, wir haben eine Insolvenz hinter uns gebracht, wir haben mit allen Leuten gut zusammengearbeitet, wir haben keinen einzigen Mitarbeiter verloren in der Zeit. Es sind sogar noch während des Insolvenzzeitraumes noch Mitarbeiter dazugekommen. Und am Ende war...
Wie geht das?
Naja, also es war so, wir hatten einen sehr guten Insolvenzverwalter zum einen, sehr erfahrener Mann, Rainer Bär. Der hat auch diverse große Verfahren schon gemacht in Deutschland. Und der Fonds musste halt im Prinzip für die Zahlung gerade stehen am Anfang des Monats. Ne? Und der Insolvenzverwalter hat gesagt, hier, das sind die Beträge, die ich jetzt brauche aufs Konto. Bis dann und dann, wenn die nicht da sind, ist der Laden zu. Das war natürlich immer so ein schwebendes Damoklesschwert, was über dem Haupte der Firma schwebte. Aber der Fonds wollte halt weitermachen. Wir haben halt geliefert. Wir hatten ja auch noch Controller mit drin, die jeden Monat kamen und uns geprüft haben komplett, ob wir alle Ziele erreicht haben oder ob wir in einigen Bereichen dahinter liegen, ob wir in anderen Bereichen übergeliefert haben. Und das hat alles gut geklappt. So, und wir haben dann natürlich dann sagen können, okay, wir brauchen noch jemanden dazu in dem und dem Bereich. Oder wenn jemand weggeht, dann muss jemand natürlich ersetzt werden. Und das war dann natürlich immer so ein Mediationsgespräch zwischen Fonds, Insolvenzverwalter und mir, wo man sagt, okay, der Mann muss halt kommen, den brauchen wir jetzt dafür. Und da war es immer ein bisschen Überzeugungsarbeit natürlich auch, aber am Ende des Tages hat es geklappt. Dann sind neue Leute noch dazugekommen, selbst in diesem Zeitraum.
Wie motiviert man Leute, die in der Insolvenz sind und die nicht wissen, ob sie nächsten Monat den Job noch haben?
Transparenz. Also erstens haben alle ich meine, du kannst dir, wenn du heute Black Prophecy noch anschaust, einmal im Jahr gucke ich mir den Trailer nochmal an oder ein paar Sachen davon nochmal an, die es auf YouTube zum Glück noch zu finden gibt, weil das Spiel ist leider irgendwo in den Archiven der Gamigo verschollen. Das Spiel sah für die damalige Zeit echt gut aus. So, wir haben damit Best of E3 gewonnen als Best Looking MMO. Die Leute haben echt wahnsinnig viel Herzblut reingesteckt und wollten diesen Titel ums Verrecken fertig machen. So. Das war der eine, ich glaube, einer der großen Antriebe dahinter. Für einige war es auch das erste Projekt mit. Und dann das A und O bei der ganzen Geschichte ist halt totale Transparenz gegenüber dem Team. Wo stehen wir? Was machen wir? Warum sind wir da? Wie geht's weiter? Was sind Optionen? So. Und ich habe halt alles, was besprochen wurde mit dem Fonds und alles, was besprochen wurde mit dem Insolvenzverwalter, auch 1:1 ins Team weitergegeben. Und ich kann dir nur sagen, ich bin damals als Beispiel nach Köln gefahren, auf die Gamescom. Kam in Köln abends an, nachdem ich einen langen Tag im Büro hatte, mit Telefonaten, mit der Film Finances aus L.A. noch irgendwie gesprochen habe, die damals noch der Rückversicherer waren für den Fonds bei Tentakel, der übrigens auch nie bezahlt hat, der Rückversicherer, weil irgendwelche Prämien anscheinend nicht bezahlt worden sind am Ende des Tages. So, und naja, bin nach Köln gefahren, komme in Köln an, will gerade ins Bett gehen, so ungefähr, was ja in Köln manchmal auch ein bisschen später ist, und kriege dann die Nachricht, ich hätte morgens um 8 in Hannover zu sein, weil halt eine Sitzung sei. So. Bin ich halt ins Auto gestiegen, bin nach Hannover zurückgeballert. Das war damals sogar noch eine Gerichtsverhandlung, die stattgefunden hatte. Bin dahin, das Ding da durchgehandelt, ein paar Unterschriften geleistet, noch irgendwie. Es ging um ein paar Gläubiger, die halt natürlich auch Geld haben wollten vom Fonds, die auch ihr Geld bekommen haben. Natürlich die Mietsicherheit. Der Vermieter ist ja mal einer der Ersten, der überall seinen Stempel draufdrücken kann auf alle Geschichten. Das wurde abgehandelt. Um 10.30 Uhr waren wir durch und dann ging es wieder zurück zur Kölnmesse. Ja, und solche Sprints machst du halt mit. Ja, und das hält natürlich auch alles transparent. Und die Leute haben gesehen, ich reiß mir den Arsch auf dafür, dass das weitergeht. Und ich habe auch in der Zeit andere Angebote bekommen, was anderes zu machen. Damals noch von Thomas Bauer. Ja, DTP ehemals, und habe das alles abgelehnt und habe gesagt, nee, mein Vorhaben ist, ich bringe die Firma hier raus, wir schaffen das, ja, und also nicht wie Angela das sagen würde, sondern ich habe das wirklich ernst gemeint, ja, also, und am Ende des Tages habe ich mir heute auch vorgenommen, wir kriegen diesen Titel auf die Straße, kommen wir was wolle, ja, und wir finden einen Weg, ja, und das haben wir halt auch geschafft. Das fand ich ganz cool und da haben auch alle gut mitgezogen. Ja. Es gab Überstunden, die Leute gemacht haben, freiwillig, weil sie einfach sagten, wir wollen das packen, ja, wir müssen jetzt diesen extra Weg gehen. Die wurden auch nicht bezahlt, ja, die konnten sie natürlich abbummeln hinten raus, ja, aber was auch immer. Aber wir waren da ziemlich transparent. So, das war bei allen Sachen recht wichtig, glaube ich.
Jetzt habt ihr dieses wirklich großartig aussehende Spiel gemacht, das damals auch tatsächlich auf allen Kanälen war. Und habe das rausgebracht über Gamigo. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch gerade einen Auftrag von Gamigo. Ich bekam das also im Hintergrund mit. Aber so richtig abgehoben ist das Spiel dann ja leider nie. Wie fühlt sich das an?
Ja, also man ist sauer, ne? Man ist irgendwie traurig, ist ja klar. Ne? Also ich meine, wir haben das Ding, was wir halt bei Reaktor immer schon konnten oder was wir verstanden haben und weil wir auch gute Leute in dem Bereich hatten und auch noch heute haben, mit der Nuklear haben, ist, dass wir immer so ein bisschen Guerilla-Marketing betrieben haben. Also wir waren immer ganz gut im Forum arbeiten, wir haben mit den Leuten kommuniziert, wir haben mit der Presse kommuniziert, wir haben Interviews gegeben, wir haben Trailer gemacht, wir haben Videos gemacht, ja, wir haben von uns selbst heraus versucht, nach außen hin zu kommunizieren, was heute im Prinzip jeder macht. Das war damals noch relativ neu, ja. So, und über die ganzen Kanäle viral zu gehen, ja, so, und irgendwelche Sachen zu machen. So, und dadurch hatten wir schon eine relativ große Fangemeinde am Anfang gewonnen und haben die auch mitgebracht zu Gamigo. Und dadurch waren schon eine ganze Menge Sachen da. Ich kann bis heute nicht beurteilen, was da tatsächlich an Marketingbudgets gelaufen sind. Ich glaube, Gamigo hat, oder Springer, ich will es nicht mal Gamigo sagen, weil bei Gamigo stellt man auch teilweise die falschen Leute mit an die Wand, sondern Springer hat im Prinzip nachher auch den Finger drauf gehabt und gesagt, sie haben das Geschäftsmodell nie richtig verstanden, der Gamigo auch, und sie haben auch nie richtig verstanden, wo Gamigo vielleicht mal hin wollte oder wo Patrick Streppel mit der Firma damals hin wollte. So, und sie haben halt die Optionen halt gesehen, dass sie mit diesem Titel, der international so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, den Sprung über den großen Teich packen. So, und sie haben damals in dem Atemzuge dann halt auch in New York ein Office aufgemacht, gesagt, hier, wir sind jetzt Gamigo USA. Da saßen, glaube ich, 4-5 Leute in dem Office, irgendwo im schönsten, teuersten Gebäude, da am Platze irgendwo mit. Und dann wurde versucht, halt darüber neue Sachen zu machen. Und wir liefen dann halt nebenher, von wegen, das wird schon automatisch passieren. Man muss dazu sagen, aufgrund der ganzen Änderungen in dem Titel, ja, weil ich meine, am Anfang sollte es ein Singleplayer-Game sein, dann wurde es ein Multiplayer-Spiel, ein MMO, dann war es am Anfang als Subscription-Base gedacht, es wurde dann halt Free-to-Play. Das Spiel hat auch viele Änderungen durchgemacht. Natürlich war das Spiel nicht so 100% Free-to-Play und so einfach zugänglich, wie es am Anfang gewünscht gewesen wäre beim Release. Das hat natürlich nicht geklappt, sondern es hing dem so ein bisschen hinterher. Wir hatten 12 Stunden Spielzeit, was heutzutage wahrscheinlich jeden AAA-Titel irgendwie aus der Box schießen würde, ja, wo du sagst, hey, wow, cool, 12 Stunden Spielzeit im Free-to-Play-Game als Singleplayer, super. Und das alles für Umme haben wir abgeliefert. Und da hinten dann die Transition von dem Free-to-Play-Bereich in die offene Welt war halt relativ Käse noch. Also nicht komplett Käse, sondern die war halt im Prinzip schwer verständlich, weil Leute schon wieder vergessen hatten, was sie jetzt eigentlich machen müssen. Und das Ganze haben wir nachher ändern wollen und haben wir auch sukzessive geändert mit den Add-ons, die wir produziert haben. Und eigentlich mit dem dritten Add-on am Ende des Jahres nach Release oder am Ende des gleichen Jahres war das Spiel eigentlich da, wo wir es hätten haben wollen. So. Und da war der Drops aber schon für Springer gelutscht. Ne, weil die Firma mit 60 Angestellten und natürlich mit Externen, die mit dazugearbeitet haben, kostet natürlich auch was, ne? Ist ja auch klar. So, und da war man halt ein Dorn im Auge und da musste ich halt relativ schnell zwischen Weihnachten und Neujahr die Anteile von Springer zurückkaufen. Ne?
Ja, wunderbar. Wie hast du das gemacht?
Wie ich das gemacht habe?
Die Kinder haben nichts mehr zu Weihnachten gekriegt oder wie war das?
Du, das Schöne war ja, weißt du, ich meine, ich komme aus einer Familie, wo es immer darum geht, man arbeitet halt und versucht zu sparen ein bisschen. Ich war da nie so gut drin, ehrlich gesagt. Dann gab es halt eine Zeit, Gott sei Dank, wo ich so ein bisschen doch was auf die Seite schaffen konnte. Und das Geld, was dann aber da war, habe ich dann halt gleich wieder verballert, indem ich halt die Anteile wieder zurückgekauft habe. Das war jetzt auch nicht exorbitant viel, aber doch aus meiner Sicht war es halt ein Auto, ja, was man davon hätte kaufen können. Ja. Da sind sie mir auch entgegengekommen preislich. Wie gesagt, sie wollten das Ding loswerden und wir hatten dann damals auch vor mit jetzt muss ich den Namen aussprechen, Koch Media zu arbeiten. Ja, so, ja. So, und
was hast du gegen Koch Media?
Es gibt bestimmt viele Sachen, die Koch sehr gut kann. Ja, so, ich glaube, Koch ist sehr gut im Bereich Handel, ja, also in die Märkte zu gehen. Koch ist, glaube ich, auch sehr gut im Bereich Verhandlungen, ja, Kundenartist vor allen Dingen. Also ist sehr, sehr schlau, was es angeht. Und man kann ihnen halt keinen Meter trauen. Nein, es ist, also im Nachhinein betrachtet ist es halt wahrscheinlich absolut legitimes Geschäftsgebaren. Man trifft das ja auch öfter in der Branche durchaus mal wieder und versucht natürlich dann irgendwann mit der Zeit, um diese Menschen halt einen Bogen zu machen. Ja, so schade, wie es halt auch ist, weil ich meine, am Ende des Tages ist Koch, Deep Silver, einer der wenigen Publisher vielleicht, die noch über Kapital verfügen, um überhaupt was zu machen. Nur, du kannst da wahrscheinlich mit mehreren sprechen. Wenn die ehrlich wären, würden wahrscheinlich viele sagen, mit Koch arbeite ich nicht. Ja? Und mich kannst du ruhig dazu zählen. Ja? Also, ja, wir haben für die was gepitcht. Das ist auch eigentlich ziemlich gut gelaufen. Dann kam die Zusage vor Weihnachten. Und du musst dir vorstellen, wir hatten gerade den Tod quasi vor Augen, ja, für diese Company mit 60 Angestellten. So, ja. Wir haben dann einen Pitch gebaut für einen Titel, der ist, das haben wir vor Weihnachten präsentiert. Ich glaube, wir haben 6 Wochen lang einen schönen Pitch gebaut, den abgeliefert. Dann hieß es am Anfang, ihr präsentiert vor 3, 4, 5 Leuten. Dann kommst du oben in München, in dieses, ist ja außerhalb von München, darf man es aber in München nennen, ich weiß es gar nicht. Kommst du in dieses Gebäude rein, da sitzt du oben in der Cafete, ja, und auf einmal sitzen da 50 Leute drin, ja. So, und dann haben wir da für 50 Leuten dieses Ding präsentiert, wo es um Leib und Leben geht, ja, bei der Bude. So, und ich war nervös wie Sau, ja, einfach durch, ne, also weil es auch super stressig war, alles in allem. Und hatte dann noch den großartigen Igor dabei bei mir aus der Firma, ja, einer der geilsten russischen Entwickler, die man, glaube ich, überhaupt kriegen kann. Einige werden ihn vielleicht schon mal gesehen und live und in Farbe erlebt haben. Igor hat das dann einfach grandios auch mit runtergefackelt, das Ganze, und alle Fragen beantwortet. Und am Ende des Tages mussten wir diesen Trailer, glaube ich, 4, 5 Mal zeigen und haben dafür immer Applaus bekommen. Und dann haben wir kurz Zeit später, weil es bestimmt noch 2, 3 andere Teams gab, die für das gleiche Thema gepitcht haben, kam dann der Anruf damals von Buddy, Sebastian Flair, der damals noch bei Koch war, und sagte, Mensch, ja, du, gute Nachrichten vor Weihnachten, ihr habt den Deal. Ja, und da haben wir sich dann erstmal richtig ein Fass aufgemacht. Eine sensationelle Weihnachtsfeier gemacht, alle Sternhage voll, ja, bis oben hin mit Cocktails, mit Hopsasa und Tralala. Ja, also war super. Ne? Und alle waren happy, weil wir wussten, okay, das Ganze hat sich gelohnt, es geht weiter. Dann kam die Bedingung halt, die Anteile müssen rausgekauft werden. Das habe ich dann auch gemacht. Das war eine Bedingung von Koch, weil die wollten natürlich nicht mit einem Springer-assoziierten Unternehmen arbeiten oder mit Gamigo, weil sie Angst hatten, dass dann interner auch weitergegeben werden. Hatten beide Seiten nachher Verständnis für. Daraufhin habe ich das halt auch gemacht. Ja, und dann kam nichts mehr. Da kam kein Vertrag, da war keiner mehr erreichbar, da waren Urlaube, ja, also Leute durften nicht ans Telefon gehen, ja, durften sich auch nicht zurückmelden, ja, und dann haben Leute die Ansage bekommen, sie mögen mich dann anrufen, ja, ich habe dann mit meinen Mitarbeitern eine Stundung vereinbart, der Gehälter, weil natürlich Koch um die Lage wusste, weil sie haben es natürlich auch alles geprüft und wir haben es auch alles offengelegt, wo wir stehen, und am Ende des Tages war es dann halt so, dass dann der Vorschlag kam, naja, dann lassen wir die Bude jetzt nochmal insolvent gehen und dann kaufen wir die Sachen da raus. Und da habe ich gesagt, was? Ja? Warum habe ich denn diesen Stunt gemacht, dass diese Scheiße nochmal rausgekauft ist zwischen Weihnachten und Neujahr? Mein Geld in die Hand genommen habe? Ja, das könnte man ja kompensieren, bla bla, das ist dann nochmal gesagt worden. Und da habe ich nur gesagt, ganz ehrlich, wir wollten jetzt ja mal als Team nach diesem ganzen Desaster von 2002 an bis 2012, wo wir immer unter mit fremder Führung mit waren, irgendwo auch oder abhängig waren, mal als autarkes Team arbeiten und zeigen, was wir können. So, wir wollten einfach mal unsere Sachen machen. Ja, und das wollten wir alle bei uns. Ja, und da hat Koch dann gesagt, nö, ist nicht. Uton, ich wurde nochmal eingeladen, nach München zu kommen, hat man sich nochmal zusammengesetzt und im Prinzip wurde mir gesagt, ich könnte ja dann so eine Art Grüßonkel sein, ja, wenn die Leute reinkommen, nett sein, dafür sorgen, dass alles gut läuft, ja, und, ey, gut, was anderes bin ich jetzt auch heute nicht, ja, aber, ne, dafür sorgen, dass alles gut läuft und würde dafür ein Gehalt bekommen, könnte nebenbei auch noch andere Sachen machen, wo ich Bock habe, aber den Laden würden sie halt übernehmen. Tja. Und das kannst du dann halt entweder annehmen, ich habe dann gesagt, puh, ne, weil ich meine, Kohle ist halt auch endlich, dann kann man sagen, ja, wo stehst du jetzt eigentlich gerade irgendwie mit deiner Kohle oder wo stehst du nicht? Und ich habe dann gesagt, okay, ich kann das jetzt, ich bin kein Sklavenhändler, ich kann das für meine Mitarbeiter nicht entscheiden. Wer diesen Weg gehen möchte, der kann ihn gehen. Und wenn wir da eine Mehrheitsentscheidung finden, weil es sollten natürlich dann auch nur die Besten kommen, ist ja auch klar, sollte nochmal richtig ausgesiebt werden, dann hätte man diesen Weg gehen können. Ja, es gab also mit Sicherheit im Nachhinein Tage und auch Wochen, gerade 2015, wo ich mir des Öfteren den Arsch gebissen habe, dass ich es nicht gemacht habe, mit Sicherheit, ja. Aber die Entscheidung war nachher klar, also ich wollte es damals nicht, ja, und habe meinem Team gesagt, wollt ihr das? Und alle haben gesagt, nee, wenn die sich jetzt so verhalten, habe ich auch keinen Bock für die zu arbeiten, was ich ziemlich konsequent fand. Und daraufhin hat das dann halt einfach nicht geklappt, ja, und dann haben wir es halt nicht gemacht. So, und dann haben wir die Bude halt dicht gemacht, ja, so. Das war
ganz zugemacht.
Dann war die Reaktor zu. Dann war die Reaktor endgültig beerdigt. Weil ich meine, wenn du den Laden zweimal beerdigst, irgendwie ein drittes Mal musst du nicht ausbuddeln. Das ist nicht Friedhof der Kuscheltiere irgendwie. Das klappt dann auch nicht. Ja? Also und geiler aussehen tut es dann irgendwann auch nicht mehr. Ne? Und dann kam Jörg halt an, Jörg Schwietzer, und sagte, er hätte den Namen ganz gern zurück. Reaktor, weil das halt er damit doch immer noch seine, ja, seine Vergangenheit und alles. Und das ist sein Baby irgendwo. Und da habe ich gedacht, du, gerne, kannst du gerne haben, ja, nimm hin. Natürlich auch, weil er natürlich auch die Historie mit sich einverleiben wollte, weil er war ja auch Bestandteil von den Projekten durchaus mit, bei den Sachen, die wir mitgemacht haben. Und natürlich seine alten Projekte, die unter der Reaktor gelaufen sind, daraufhin hat er dann die Reaktor-Studios gegründet. Ne? Und wir haben dann, oder ich habe dann hier mit der Nuklear weitergemacht. So. Und da stehen wir halt heute.
Hast du dir überlegt, in dem Augenblick auch nur eine Minute was ganz anderes zu machen?
Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich war es so, als ich diese Massenentlassung gemacht habe, die Leute dann halt, wir hatten damals ein sehr, sehr schönes Industrieloft. Ne? Also das klingt immer toll, in Berlin wäre es arschteuer, hier war es relativ günstig. Und das war echt ganz geil. Ne? Die Leute mussten mit Rollern von A nach B fahren, weil wir hatten tatsächlich eine Distanz zurück zu den von über 120 Metern, wenn einer zum anderen mal wollte. Ja, es war also recht großräumig und schön. Ich bin dann da abends allein durchs Büro gegangen, die Leute hatten ihre Sachen ausgeräumt und mir war klar, die kommen nicht mehr wieder, ja. So, die sind weg. Dann kam so ein Tumbleweed von links angerollt und huschte einmal durch den Weg. So ein Staubding irgendwie, ja. So ein bisschen. Und ich dachte nur so, Alter, Scheiße, was ist das denn, ja? So, was um Gottes Namen soll das denn jetzt? Ja, ich dachte, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Das hat den ganzen Scheiß hier rumstehen. Ja, was willst du damit auch machen, ja? So, ne, ich meine, weil, war ja klar, entweder nimmt der Vermieter das jetzt halt alles dann mit, ja, und versucht das irgendwie zu verwerten oder es kommt irgendein Verwerter an, der die Rechner schreddert, ja, und ich hatte nur gesagt, nee, also so einfach nicht mit mir, nicht mit der Commander, habe ich dann gesagt, ja, so, und dann habe ich gesagt, so, am nächsten Tag, tatsächlich, am nächsten Tag bin ich wieder ins Büro gefahren, ja, alleine, saß da alleine im Büro morgens, ja, und habe erstmal überlegt, was machst du jetzt, so, und dann habe ich gedacht, oh, da ist ja noch die Nuklear, dann machen wir doch damit jetzt mal weiter, mal gucken, was damit geht. Ja, und dann habe ich da halt Improvisationstanz aufgeführt und das habe ich dann nochmal gemacht, 2015. Tja, und habe dann geguckt, wie geht's weiter, ja? Was kann man da machen? Und
wir reden aber jetzt hier noch von 2013.
Das war also, genau, oder? Der Wechsel 2012, 2013. So,
und jetzt hast du zweimal die Zahl 2015 genannt, da ging es dir auch nicht besonders gut.
Ja, 2015 war sozusagen der absolute Tiefpunkt. Da war dann das Nonplusultra erreicht. Wir hatten dann eine ganze Menge Projekte gemacht. Wir haben, wie gesagt, für Point.mo gearbeitet. Das sollte halt so ein Streaming-Game-Streamer sein. Im Prinzip, was die Jungs hier von Rocket Internet auch gemacht haben oder auch machen. Ne? Wo du halt MMOs dann quasi on the fly starten kannst und dann halt relativ schnell spielen kannst. Das war ein Startup aus Singapur. Das haben wir ziemlich gut gemacht. Da mussten dann nachher auch Leute gehen. Dann haben wir eine Healthcare-Applikation gemacht, die ersten Apps entwickelt für ein paar Sachen, was sehr, sehr spannend war. Und dann bin ich irgendwann ins Gespräch gekommen mit Christian Lohr und Michael Schade. So ehemals Rock, wie hießen sie früher? Jetzt heißen sie Rockfish, früher hießen sie Fishlabs. So, Fishlabs, ja. Und die haben ja Galaxy on Fire gemacht, die Jungs, und wir sind ins Gespräch gekommen. Es gab damals irgendeinen Poster, da hatte Michael seine, genau, wir haben mit der Nuclear haben wir damals noch eine Portierung gemacht, sogar von Galaxy on Fire auf PC, die haben wir auch noch gemacht mit der Nuclear damals. Und darüber hatten wir Kontakt. Und dann sah ich immer bei Facebook, dass Michael einen Post machte, wo halt die Visitenkarten auf dem Tisch lagen. So, und nach dem Motto, das war das. Ja, irgendwie so, was ist denn da jetzt passiert? Dann sind wir in den Chat gekommen irgendwie und haben uns unterhalten. Und dann hat man halt relativ schnell gesehen, dass die Parallelen recht ähnlich waren zwischen dem, was mir wieder widerfahren ist mit Koch und zwischen dem, was den Jungs da widerfahren ist in Hamburg mit Koch und Deep Silver. Und daraufhin haben wir uns getroffen in Hannover, ich glaube sogar 2 Tage später, und haben miteinander gesprochen. Und dann sagten sie, ja, wir haben hier vielleicht was, was wir machen wollen. Haben wir gar keine Ahnung von erstmal. Also wir haben schon Ahnung von dem Spiel, aber wir haben natürlich von der Technologie keine Ahnung, weil wir wollen mit Unreal arbeiten. Es wäre ein Konsolenprojekt und es wäre ein Space Game. Und ich gesagt, du, wir haben ja schon mal so ein Space Game gemacht, ein Multiplayer, ne? Also, und es war auch damals als Multiplayer Game gedacht. Und dann haben wir gedacht, Mensch, das ist super. Und dann habe ich so, Unreal Erfahrung haben wir übrigens auch, ja? Ja, stimmt ja, stimmt ja. Und das waren dann, damals waren das halt, ich meine, bei Rockfish, ich glaube, anfangs 2 Leute, 3 Leute maximal, die dabei waren. 4. So, und daraufhin haben wir im Prinzip gemeinsam angefangen, zusammen zu arbeiten an einem Projekt, so, für einen großen japanischen Publisher. So, und das hat dann, ja, ist leider dann irgendwann gekannt worden, das Projekt, Ende 2014, vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, weil ein anderes Projekt mehr oder hoffnungsvoller war, was es nachher vielleicht irgendwie nicht ganz war. So, und dann kam halt 2015, hatten wir Gespräche mit Investoren, wir hatten Gespräche mit diversen Leuten, irgendwie, das hat sich aber alles leider nicht realisieren lassen und wir mussten halt die Reaktor komplett zumachen, also die Nuklear quasi komplett zumachen. Insofern, dass ich erstmal, also nicht zumachen, nicht, sondern runterfahren. Ich habe halt alle entlassen und diesmal war es auch so, dass erstmal keine Perspektive da war. Es war wirklich nichts da. Ja, ich hatte alles, was hier stand. Ich hatte mein Restgeld auf dem Konto. Ja, ich konnte halt sagen, okay, was machst du jetzt? Willst du jetzt noch eine Insolvenz legen? Weil damals war es die Nukedoc übrigens, die wir parallel gegründet haben als Projektgesellschaft. Da hatte der großartige Frank Fitzner das Logo noch für gemacht. Da hatten wir als Projektgesellschaft das genommen. Die Nuclear gab es halt immer noch als Muttergesellschaft und die Nukedoc GmbH hat dann praktisch die Entwicklung mit Rockfish gemeinsam gemacht. Die musste dann auch in die Insolvenz gehen. Das war also meine dritte Insolvenz dann, die ich dann hatte. Und ich habe mir gesagt, du, pass auf, also jetzt hast du 3 davon abgefrühstückt. Die war ja Gott sei Dank relativ schmerzfrei, weil da war ja nichts drin, da war ja nur die Leute in Anführungsstrichen drin. Und die Erfahrung, die wir halt hatten natürlich mit Insolvenzen, kam uns natürlich insofern zugute, weil wir hatten natürlich alles dann parat liegen. Ja. Der Insolvenzverwalter diesmal war nicht so ganz so toll wie der davor. Hatte natürlich auch kein Interesse, weil keine Masse da war bei dem Unternehmen. So, und am Ende des Tages ging das halt relativ schnell über die Bühne. So, und für uns war klar, oder für mich war klar, tja, jetzt bist du hier alleine, ja. Die Kosten bleiben die gleichen. Du hast den Büroraum noch angemietet. Du hast hier alle stehen und kannst jetzt gucken, was passiert. Und das war dann so von März bis Dezember. Im Dezember 2015 habe ich angefangen, die Sachen zu packen. Ja, also ich habe hier wirklich dann so versucht, Alleinunterhalter zu machen und versucht, mit allen möglichen Leuten was zu besprechen, was voranzutreiben. Komme, was wolle. Und nichts hat gefruchtet. So, nichts ging.
Ja, ich weiß noch, da hast du mir beim Deutschen Entwicklerpreis gesagt, das ist dein letzter.
Genau. Und das wäre auch so gewesen. Also ich war da und ich wollte auch hinfahren. Da war nicht mehr viel Geld, mit dem ich hätte fahren können. Und bin da wirklich auf der letzten Rille hingefahren. Bin da sogar zurück, hatte so einen ganz alten Opel mir gekauft. Ja, so Baujahr 98, so eine richtige Wichskiste. Ja, also ich dachte so, geil. Ja. Wenn ich jetzt mal wieder anfange zu kiffen, dann bin ich wirklich wieder back in den 90ern. Das ist ja super. Ja, und dann habe ich da halt irgendwie hingeballert. Irgendwie wollte nochmal einen Schuss sagen und wollte gucken, was die Zukunft so für mich parat hält eigentlich. So. Und dann habe ich meiner Vermieterin auch gesagt, es war auch wirklich eine Scheißzeit, ja, weil es war wirklich für nichts mehr Geld da. Also ich konnte meine Krankenkasse mit Ach und Krach noch bezahlen, ja. Meine Rücklagen waren alle aufgebraucht, die Lebensversicherungen waren zu Kohle gemacht, die private Rentenvorsorge, die man getroffen hatte, war auch im Prinzip schon liquidiert und hinüber, ja, es war so alles weg, so alles futsch, ja. So, und ich dachte, okay, jetzt musst du natürlich gucken, was passiert, weil so geht's nicht weiter. Und dann kamen auch ein paar Gelder nicht rein, wie sie noch kommen sollten, für kleinere Tätigkeiten, die ich irgendwie Leuten zugeschanzt habe. Und am Ende des Tages konnte ich mit Ach und Krach die Miete noch nicht bezahlen. Mietsicherheit war natürlich hinterlegt und ich wollte eigentlich den packen. Ich habe dann meinen Vermieter angerufen, gesagt, ehrlich gesagt, ich schaff's nicht. Ich komme hier nicht alleine raus. Ich pack's nicht. Ja, ich krieg's momentan seelisch nicht gebogen, hier aus der Bude rauszugehen. Könnte ich bitte 2 Wochen in Januar das machen? Da hat die Vermieterin gesagt, total nett. Ja, klar, kein Problem. Können wir gerne machen. Von mir aus auch gerne Ende Januar. Da hatte ich schon mal zu Weihnachten die Entspannung weg, ja, und konnte sagen, okay, jetzt kann Weihnachten kommen, mal gucken, wie es wird, alles okay irgendwie, ne? Der Druck zu Hause wächst natürlich auch, ist auch klar. Zum Glück ist meine Frau auch selbstständig und wir haben da nicht den großen Druck, das klappt alles ganz gut, ne, aber natürlich als Mann, ne, kriegst du natürlich auch mal die Ansage zu Hause, jetzt sieh mal zu, muss was passieren. Und du kannst ja auf
das klassische Rollenbild.
Darum geht's gar nicht mehr. Es geht auch gar nicht darum, dass ich das klassische Rollenbild erfüllen muss und mehr Geld nach Hause bringen muss oder sonst irgendwas. Es geht einfach darum, mach was, ja, du musst was ändern, ja, so dem Motto. Und du kannst dir auch vorstellen, ich bin ja nun auch durchaus ein launischer, emotionaler Mensch, ja, dass meine Laune nicht gerade besonders geil zu Hause immer war, ne? Ich meine,
das war sicher ein tolles Weihnachtsfest.
Ja, war ganz gut, ja. Und in der Form des Weihnachtsfest war vielleicht sogar ganz schön, aber das ganze Jahr dazwischen war halt scheiße, ja. Und ja, wenn du dann zurück überlegst, meine Frau hat dann im Prinzip ja nun drei solche Situationen miterlebt, ja, mit der geilen Tentakel und mit dem Fond und danach nochmal mit Springer und Koch, die Nummer, dann weißt du natürlich auch ganz genau, wo halt der Bartel den Most holt irgendwie, ne? Da musst du dir das halt wirklich dann mal zusammenreißen, und weil ich meine, ich habe auch genug Zeit meiner Kinder verpasst, ja, also meine Kinder sind da in einem Zeitraum auch geboren irgendwo, ja, wo man natürlich dann auch mal Zeit mit hätte verbringen können und wo man dann halt im Büro saß, 12, 14 Stunden, ja, das war schwierig, ne? Und dann war für mich ja klar, ich packe jetzt, und dann kam aber zwischen Weihnachten und Neujahr eine Anfrage rein, so, von Lars Kuschin, ja, ob ich nicht drei Leute hätte, die Bock hätten, an Pocket Starships zu arbeiten, so. Und er hat gesagt, du, hab ich. Ich war mir sicher, ich hab sie, ja. Ich war mir relativ sicher, ich könnte sie kriegen, ja. So, und das haben wir dann tatsächlich auch hinbekommen, weil es gab halt Leute, die haben gesagt, ich mache jetzt nur als Sabbatical, ich mache jetzt erstmal dies und das. Und Leute, die waren sich nicht ganz einig, was sie jetzt eigentlich machen wollten. Und die haben tatsächlich erstmal so eine Auszeit genommen von 7 Monaten. Und die saßen dann tatsächlich noch Weihnachten da rum und haben gesagt, das passt ganz gut, weil ich hätte jetzt im Januar auch was anderes machen müssen, ja. So, und dann kamen die drei wieder rein und fingen an, Pocket Starships zu arbeiten. Und das war jetzt eigentlich so der Startschuss der Nuklear, ja, der aktuellen Nuklear, wenn du so willst. Und bin ich Lars und Björn auch sehr dankbar für diesen Zeit. Wir haben das noch aufstocken müssen auf mehr Leute, die dazu kamen. Dann kamen noch andere Sachen dazu. Wir haben dann ja für Lufthansa Eurowings eine Gamification-App gebaut. Da hatten wir auch schon längere Zeit drüber gesprochen. Das sollte eigentlich schon viel früher kommen. Das kam dann auch ad hoc. Das heißt, noch mehr Leute mussten dazu kommen. Ja, und dann kam irgendwann unser aktuelles Projekt, in dem wir arbeiten. Wir arbeiten an der Super IP Project Cars mit, ja, auf Mobile. Kam halt von Ihnen die Anfrage, Kirk, ich brauche Freitag, geht's los? Ich brauche die 10 besten Leute von dir. Ja? So, und ich habe gesagt, super, mach ich. Ja, mach ich. Ja, ich habe dann überlegt, wo nehme ich sie jetzt gerade mal her. Ja, aber ich war mir sicher, ich krieg sie irgendwie. So, und ich habe dann Cyrus, unseren alten CTO, angerufen, der dann zum damaligen Zeitpunkt bei BigPoint war, und habe ihm nur eine SMS geschrieben, meinte so, Cyrus, hier ist Kirk. Sag mal, was für Kündigungszeiten hast du? Kündigungsfristen hast du? Und da kam er zurück, ha, ich rufe dich gleich an. So, und dann rief er mich halt an, wir haben telefoniert. 3 Wochen später war er da, ja. So, und so war's halt bei diversen anderen Leuten halt auch, ja. Die halt schon Jobs hatten oder was auch immer. Die sagten, ey, wenn das weitergeht, ich bin sofort wieder da. Ich bin morgen da, ja. So, und ja, und dann ging das rund, ja. Und dann kamen halt noch andere tolle Projekte dazu, im Mobile-Bereich oder auch im Apps-Bereich und auch im Game-Bereich, wo wir Sachen machen, ja. Wir arbeiten jetzt auch an einem anderen Titel noch mit. Da unterstützen wir noch mit. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen darf. Ich glaube, es ist sogar erwähnt worden. Ja, doch, ist ja auf Facebook auch geschrieben worden. Wir arbeiten in der Gilde mit. So, da unterstützen wir halt im Bereich UI, UX. Das arbeiten wir halt aus komplett. Haben wir komplett überarbeitet, was da vorher war. Und arbeiten da auf ein Release mit hin. So, also eigentlich kann ich mich momentan nicht beschweren. Natürlich gibt es immer natürlich den Stress in der Entwicklung, den man hat, ne? Du musst Milestones erreichen, du musst gucken, dass du ablieferst. Und natürlich war auch das Ding, ich habe es tatsächlich einmal jetzt gebracht, ja, und zu sagen so, mir war klar, ich renne da sehenden aus auch mein Verderben jetzt rein, ja, ich nehme dieses Ding an, wir kriegen das hin bei dem einen Projekt, und das war natürlich auch klar, dass wir es nicht in der Zeit schaffen werden, ja. Es war im Prinzip ein klar, aber Gott sei Dank sind die Jungs halt auch Entwickler dahinter bei Slightly Mad und sagen, alles klar, weil wir bauen im Prinzip gerade eine Mobile-Tech komplett und wir bauen das Game komplett drumherum. Also, und das ist natürlich jetzt schon eine Riesenaufgabe, wo wir dran sitzen. Sehr spannend. Wir bauen mal wieder eine Technologie, hurra, ja. Die Hoffnung war eigentlich, dass wir mit Unreal oder was anderem Adäquaten auf dem Mobile-Bereich arbeiten können oder Unity oder was auch immer. Aber am Ende des Tages war es halt doch wieder notwendig, dass wir unsere eigenen Sachen wieder bauen, ne? Das war auch eine Vorgabe vom Auftraggeber, insofern.
Das ist interessant, weil mir das auch dreimal passiert ist, dass ich wirklich gesagt habe, okay, du musst jetzt was anderes machen, weil dein Geschäftsmodell läuft nicht, und dann klingelt das Telefon. Und 2 Tage später war ich wieder voll am Rödeln und bekam auch Geld. Das habe ich schon so häufig gehört in der Branche. Klar, erzählen sich solche Geschichten natürlich nur die Leute, die sie erlebt haben. Die diese nicht erlebt haben, die sind weg. Aber irgendwie scheint es da so einen Gott der Entwickler zu geben, der über die guten Leute die Hand hält. Oder über die, die es nicht besser verdient haben.
Naja, man muss so. Ja, das kann gut sein. Ich glaube immer noch an Karma ein bisschen, ja. Also die Frage ist halt immer, wenn du mit Leuten gut umgehst oder deine Leute gut behandelst. Aber ich muss auch eins dazu sagen, ja. Ich bin wirklich dankbar für die Leute, die ich in der Games-Industrie habe kennenlernen dürfen. Das sind einige dabei, das sind sehr, sehr gute Freunde geworden, ja. Und die waren halt auch für mich da in der Zeit. So. Und diese Leute hätte ich auch nicht gepackt. never ever. Ja, das ist halt auch ganz wichtig. So, und sonst dann packst du es nicht. Und das ist halt auch das Ding bei die Games-Branche ist so schnelllebig, ja, und es passiert so, so viel, ja, und es passiert jeden Tag was Neues. Und gerade der aktuelle Prozess, den man so sieht, der macht da nicht gerade fröhlich, muss ich sagen. Ja, ich meine, viele jubeln halt, ja. Ich kann da nicht so richtig mitjubeln. Ja, ich finde es natürlich auch großartig, was die Bayern jetzt machen mit den Fördersummen, die da jetzt im Raum stehen, finde ich super. Ich hoffe, da kommen auch viele tolle Projekte dabei raus. So, das finde ich ganz toll, aber ich meine, wir hinken trotzdem noch weit hinterher, ja, in vielen Belangen. Ich habe, musste mich nur mit Kanada unterhalten, ich hatte jemanden auf der Gamescom gesprochen und der sagte nur, hey, pass auf, hey, Tax Credits bei uns ist das A und O, ja, es geht ratzfatz, können wir sofort die Entwicklungsbudgets verdoppeln, bla 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 bla. Ich so, super. So ähnlich läuft es bei uns ja auch, geht ratzfatz, ja, ist wirklich ja. Super. Passt. Ist bei uns im Prinzip, kam auch die Rückfrage, ist das bei euch genauso? Ich so, ja, war nah dran. Also wir arbeiten darauf hin und ich glaube, wir schaffen das auch irgendwann, ja. Also, ne, also mal gucken. Ne, aber
ja, die Frage, ob wir dann noch im aktiven Dienst sind.
Ich meine, wir beide wissen ja auch, dass das, was jetzt gerade erzählt wird mit den ganzen Fördermitteln und auch was die liebe Bundeskanzlerin auf der Messe erzählt hat, dass das jetzt ja auch zwar ein bisschen Augenwischerei im Vorfeld der Wahl ist, das wissen wir ja nur auch beide, ja. Und wir beide wissen ja auch ganz genau, bevor das ganze Ding überhaupt zum Fliegen kommt, wenn es denn kommt, was ich schwer hoffe für alle Beteiligten, ja, da wird es auch wie 2021 sein. Ja? Im Prinzip kannst du es mit VW zusammenschreiben, 2025 E-Mobilität, kannst du direkt da packen, Fördermittelspiele, ja? Fördersummen.
Ja? Ja, die Fördersummen werden vorher da sein, aber bis wir die Strukturen haben, um diese Fördersummen überhaupt effektiv umsetzen zu können. Das ist ja noch mal eine ganz andere
Geschichte.
Ja,
darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Aber das wird auch nicht passieren. Also das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. So, und gleichzeitig siehst du natürlich auch den Indie-Markt natürlich auch so momentan, ne? Was auf Steam und so weiter abgeht. Ja, macht dann jetzt auch nicht fröhlich und im Prinzip möchte man, also ich für meinen Teil möchte eigentlich ganz klassisch zurück, PC und Konsole, ja, das will ich machen. So, ja, ich möchte was anderes machen. Mobile ist toll, wir machen da tolle Sachen drauf, aber das Lotteriespiel, was dahinter steckt, ist halt, ja, ne, es ist halt schwierig. Du kannst das Risiko nie einschätzen, ja, und das Problem ist halt auch, viele Sachen. Ich finde es toll, dass viele Leute Zugang haben zu Technologie, dass viele Leute rumprobieren können, aber nicht jeder ist automatisch ein Entwickler und nicht jeder ist automatisch irgendwie der super-duper Game-Entwickler. Man möge mich bitte wirklich falschen Sachen strafen, irgendwie, wenn das nächste Flappy Wings, sonst was, Schweinespiel irgendwie kommt, was dann irgendwie die Milliardengrenze sprengt und den kleinsten Entwickler vom Dorf, irgendwie Hein Mück, irgendwie zum superreichen Magnaten macht, dann freue ich mich total. Möge er reich und glücklich sein und damit gute Sachen tun, ja, aber es ist doch tatsächlich momentan ein arges Lotteriespiel so. Und das, die Publisher leiden darunter halt auch und am Ende des Tages leiden halt natürlich die Entwickler da auch drunter, ja. So, und es gibt nur noch wenige Entwickler im europäischen Raum, im internationalen Raum, mit denen man halt arbeiten kann. Ja? So, das ist halt auch schwierig. Und da ist es halt auch schwierig ranzukommen.
Es gibt halt eine unglaublich breite und auch sehr talentierte Schicht an sehr jungen Entwicklern. Ich weiß nicht, ob du es geschafft hast, über die Indie-Booth Arena zu laufen auf der Messe. Ja. Tolle Ideen. Super cool, die sind alle super engagiert und ich hoffe, dass auch nur die Hälfte von denen durchhält, weil das wäre eine richtig großartige Generation an Entwicklern, die da groß werden würde. Aber du hast natürlich recht, es ist unglaublich schwierig, auf Steam einem Spiel Sichtbarkeit zu geben. Nicht ganz so schwierig wie im App Store, aber es ist inzwischen schwierig, ganz klar. Ich glaube aber, dass unglaublich viele von den ganz Jungen tatsächlich noch gar nicht dabei sind, um damit Geld zu verdienen. Die wollen tatsächlich erstmal die ersten ein, zwei Projekte einfach nur die Spiele rausstellen. Die denken da anders als wir und ich glaube, zum Beruf machen, die Entscheidung kommt bei denen erst später, wenn sich dann die Möglichkeit daraus ergibt. Das heißt jetzt nicht, dass Steam im gegenwärtigen Zustand toll ist, überhaupt nicht. Es heißt nur, ich glaube, die sind viel realistischer, als wir so glauben.
Und, du, Realismus hat das für mich gar nichts zu tun, das ist alles okay, ja, also das ist, ich finde es ja auch toll, wenn die Leute die Möglichkeiten haben, das zu machen. Ich kann immer nur von meiner Position ausgehen, ich habe die Möglichkeiten nicht, ja, ich kann es nicht tun. So, ich habe keine Möglichkeiten, mich bei Mama, Papa in den Keller zu setzen oder ich kriege auch nicht das Geld von zu Hause, um zu sagen, Junge, jetzt mach einfach mal erstmal 18 Monate irgendwas und leb deinen Traum, ja, und wenn dabei am Ende des Tages noch was Tolles bei rauskommt, umso geiler ist es ja, ja. Ich kann es aber auch nicht, ich habe zum Beispiel auch nicht die Möglichkeiten, meine Entwickler jetzt hier, wie sie sagen, auf wir arbeiten jetzt alle, also als wir angefangen haben mit der Nuclear damals wieder, da hatten wir ein knallhartes Budget vorgegeben. Also mit Pocket Starships, nehme ich mal als Beispiel. Ja. Weil das war der Neustart, der Kite-Start, Neustart. Ja, so. Und da war ganz klar, wir teilen das, was wir an Kohle reinkriegen, einfach auf. Ja. Das hieß für viele Leute, dass sie auf viel Geld verzichten müssen, was sie vorher verdient haben. Es hieß aber auch, davon kann ich halt die Miete bezahlen, davon kann ich aber auch mir noch ein bisschen was nehmen und wir kommen trotzdem irgendwie über die Runden. Und wenn es besser wird, wird es auch schnell für euch besser. So. Und da die Jungs mich kennen, haben sie gesagt, okay, wir machen das. Hauptsache, wir können jetzt zusammen arbeiten. So. Und sobald ich das ändern konnte, habe ich es auch sofort geändert. Ja? Es gibt halt genug Studios, die halt irgendwie im Prinzip am Existenzminimum rumarbeiten, auch mit ihren Angestellten, so, und sagen, hey, komm, wir sind alle total cool und du bist zwar schon 28, du, und kein Problem, du, und aber komm, mit 2018 kommst doch klar. Und das in Städten, ganz ehrlich, Hamburg, München und so weiter oder Frankfurt, ne, wie willst du davon 1,8 leben? Sag ich mal ganz ehrlich, ne, du zahlst irgendwie eine Miete, die irgendwie einen knappen Tausender verschlingt mit Nebenkosten und Internet und hast du nicht gesehen. Und am Ende des Tages musst du dich halt von irgendwelchen schlechten Produkten ernähren und hast kein Geld für Urlaub oder sonst irgendwas. Ja, du kannst ja nichts mehr machen. Geht die Waschmaschine kaputt, ja, kommst du ungewaschen in die Firma. So, was machst du denn dann? Ja, ja, ist doch so. Ich meine, ne, du lachst da jetzt drüber. Ich habe mit jemandem gesprochen, der hat wirklich vorher viel, viel Geld verdient aus einem anderen Bereich. Der kam dann bei uns an und sagte, du, ich würde ganz gerne einsteigen und ich wäre auch bereit, auf viel Geld zu verzichten. Da meinst du ja, definiere viel, ja, weil das, was du hier verdienst, das verdient bei mir keiner, ja. So, na, aber ich will aber Grafik machen, ich will das machen. Ja, meinst du, okay, ja gut, was schwebt dir denn vor? Und dann kam er mit zwei Aufschlägen an von anderen Firmen, die er gehört hatte, so, was die so zahlen, und da bin ich erstmal hinten übergefallen. Das waren Summen, die waren im Spiel zwischen 1,6 und 1,8 in Städten, die ich gerade genannt habe. Ja. Und da habe ich nur gesagt, ja, und für jemanden, der halt Mitte 20 ist und der sich auch klar artikulieren kann, einen geraden Satz sprechen kann, der wohl auch schon mal eine Freundin hatte, ja, und der wie weiß, wie das Leben funktioniert. Ja. Da habe ich gesagt, pass mal auf, sei nicht sauer, aber das zahle ich dir nicht. Da meinte er, echt nicht? Da meinte er, nee, Moment, ne? Nee, das will ich dir nicht zahlen. Und für das Geld fängst du bei mir nicht an. So, du kriegst mehr. Wie jetzt echt? Da meinte er, ja klar. Weil ich meine, hey, ich will ja erstens, dass du für mich arbeitest, glücklich bist und zweitens musst du ja irgendwie leben können. So. Ne, es geht ja darum, dass du halt irgendwie arbeitest, um zu leben und nicht andersrum. So, ja. Das vergessen, glaube ich, viele. Ich meine, das gehört vielleicht bei einigen auch dazu. Vielleicht ist es auch so der Spirit dahinter, ja. Ich weiß es nicht. Aber ich kann das ja nicht von einem meiner Mitarbeitern erwarten, dass die genauso mithecheln, ja. Oder am Ende des Tages, weil wenn alle so mitziehen würden, wenn wir jetzt dieses amerikanische Prinzip hier hätten, wo alle sagen, hey, cool, wir haben alle nur 1,8, ja, und wir haben alle das gleiche Geld. Aber dafür gehört uns allen auch gemeinsam die Firma. Ne? Und wenn das Ding sich dann irgendwann versilbert und abgeht durch die Decke und alle machen Tinte, dann mache ich mit Tinte. Und ich glaube, das ist bei vielen Firmen halt nicht so. Ja? So, und das ist halt das Ding. Ja? Und es muss halt irgendwie noch eine klare Regelung dabei geben. Das ist mein Empfinden zumindest. Ja? So.
Ja, das Problem mit vielen Eigentümern ist ja auch, dass du dann ganz schnell eben zwei Gruppen hast und das geht nicht mehr in eine Richtung. Deshalb, ja, also meine Erfahrung ist, Firmen mit mehr als drei Eigentümern haben ein Problem.
Ja, aber dafür gibt es doch Waffen. Ich meine, dafür, das kann man doch regeln. Mediativ regeln, meine Entschuldigung.
Ja, also dir gehört aber Nuclear alleine oder hast du Teilhabe?
Mir gehört es alleine. Ich hab leider das Risiko komplett auf meinen Schultern, ja.
Das heißt also, du bist jetzt dreimal warst du unten, dreimal bist wieder hochgekommen. Ich möchte jetzt nicht beschwören. Ich wünsche dir natürlich, dass du 65 deine Firma für 17 Milliarden Euro verkaufst.
Will ich doch gar nicht. Warum?
Ja, nee. Ja gut, da gib mir eine Milliarde ab, dann kriegst du nur 16. Aber du hast jetzt Übung. Du bist der Elder Statesman des Auf und Ab in der deutschen Branche.
Super.
Du hast Übung.
Super. Das ist eine geile Auszeichnung.
An die jungen Leute, die zuhören, wenn es bei euch mal richtig schlecht aussieht, ruft den Kirk an. Der sagt euch, wie es weitergeht.
Mich kann jeder gerne ansprechen. Das ist kein Problem. Ja. Kann sich jeder an mich wenden und sich Ratschläge holen. Kein Problem. Ja. Ich habe ja so ein Mentoring-Programm nicht mitgemacht. Ich weiß gar nicht, wie das läuft von Stefan, ob es gut läuft oder nicht gut läuft. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Also jeder kann sich gerne bei mir melden. Kein Thema. Wenn jemand mal tatsächlich einen Rat von einem alten Sack braucht. Nur, es ist doch im Prinzip wie mit den eigenen Kindern. Ja? Es ist auch im Prinzip mit einem selbst. Ja? Ich meine, überleg mal zurück, du hast immer noch lange Haare, ich habe keine Haare mehr auf dem Kopf gerade. Als wir jung waren, haben unsere Eltern gesagt, naja, komm, das ist scheiße, das darfst du nicht machen, bla bla bla. Haben wir trotzdem gemacht. Ja? Sind trotzdem auf die Schnauze gefallen. Ne? Wahrscheinlich ist bei allen das Gleiche. Ja? Wer hört denn auf uns? Also, oder warum sollte einer auf mich hören? Wer sagt, ja, hat der Kirk sich halt die Falschen ausgesucht, ja? Kannst sagen, ja, gut. Kann gut sein, ja. Vielleicht ist das ja auch mein großes Können, dass ich halt sage, mir die Falschen aussuche. Kann ja auch gut sein, ja. Aber,
ne. Was war das für ein Geräusch?
Das war jetzt gerade meine Jalousie, die ich hochgezogen habe. Ganz geil, ne. Hab mich auch gerade ein bisschen heiß gemacht.
Die haben wir jetzt, wir haben die Jalousie jetzt auf der Aufnahme. Das wird die Jalousie. Genau. Gut. Ja, hat dir dein Jurastudium eigentlich geholfen in diesen Situationen? Weil da kommt es ja auch darauf an, keinen Fehler zu machen.
Ne. Also Jura ist halt ein Studium Generales, ja. Das kannst du im Prinzip kannst du mit Jura ja alles machen, genau wie BWL. Ja? Also wenn du dich natürlich jetzt irgendwann nachher spezialisierst auf irgendwelche Bereiche, mag es dir helfen. Natürlich hast du ein besseres Grundverständnis für bestimmte Vorgänge und du kannst halt im Vertrag lesen, dass du gefickt wirst. Okay, das verstehst du auch, ja. So, aber wenn du halt mit dem Rücken an der Wand stehst und du weißt, dass im Vertrag steht, du wirst gefickt, darf ich das eigentlich sagen in der Sendung? Aber ist egal. So,
Ja, doch.
Da steht da drin, du liest es, du erkennst es, du siehst es, ja, dann unterschreibst du trotzdem, weil es muss. Ja. So, das kannst du auch nicht lange ausdiskutieren, weil der andere, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, hat sowieso einen längeren Atem. Ist doch ganz klar. Was willst du da machen? Also, das ist doch, das hat mir dann dabei schon geholfen bei ein paar Sachen. Fehler macht man trotzdem und ich habe in der Materie, ich habe beim Anwalt auch eine Zeit lang gearbeitet und gejobbt und so weiter, alles okay, aber es hat mir insofern geholfen, dass ich sagte, dahin will ich halt auch nicht wieder zurück. Das hat mir dabei geholfen, ja. Also ich meine, ich verdamme bis heute noch die Beratung bei der BAföG, ja, die mir damals sagte, so, Herr Lenke, Sie wollen Lehrer werden? Ja, Englisch, Geschichte, Sport. Erstmal wäre ich nicht so fett geworden, wie ich heute bin. Und zweitens hätte ich dann schön in den Gebieten, die mir gefallen, hätte weitermachen können. Ja?
So, und du bist nicht fett, du bist kräftig.
Ja, ich bin kräftig, ja.
Aber nicht fett.
Muss dann arbeiten. Ja?
Ja.
Ich sage immer die Theorie.
Außerdem spielst du Tennis.
Ja.
Du spielst Tennis.
Ja, das stimmt. Also, ja, aber trotzdem, ich glaube, ich gleiche das von allen Leuten aus. Ich treffe immer nur Leute, die sagen, oh, ich habe gerade wieder eine Stoffwechselumstellung gemacht, habe ich wieder 18 Kilo abgenommen. Da denke ich so, geil, da habe ich davon wieder einen Teil zugenommen, damit ich das ausgleiche auf der Scheißwelt. So, ist auch egal. Aber am Ende des Tages, hey, alles gut. Wir sprechen uns in einem Jahr wieder. Mal gucken, wie die aussehen. Wo war ich gerade stehen geblieben? Davor, bevor du mich abgelenkt hast. Wo war ich da gerade? Mit Sport? Wo bin ich da drauf gekommen?
Bei deinem Jurastudium.
Achso, was beim BAföG?
BAföG-Amt.
Da wäre ich nämlich Lehrer geworden. Ja. Da habe ich die Tante beim BAföG-Amt gesagt, da wären sie schön arbeitslos mit. Ich habe gesagt, ja super.
Ja, das hieß es damals.
Ja, hieß es damals wirklich. Ja. Heutzutage kannst du dir mal umgucken. Ja. Also ich meine, ich hätte mit Sicherheit einen gut bezahlten Job. Ich wäre verbeamtet, ja, wäre viel krank zu Hause, ja, würde viel Sachen vorbereiten, Unterricht vorbereiten.
Du wärst längst wahnsinnig geworden, Kirk. Du wärst längst wahnsinnig geworden.
Naja, sagen wir so.
Als Beamter wärst du längst wahnsinnig.
Ich glaube, ich hätte auch einigen Leuten einfach gesagt, dass ihre Kinder einfach wahnsinnig dumm sind. Ja, also, so einfach, das ist einfach der Punkt. Ja? So, ich meine, das sind die Wahrheit können sie halt nicht vertragen. Ne? Nein, aber ich bin ja auch nicht schlauer. Also von daher, keine Ahnung, Bauernschleue, ich weiß es nicht. Ja? Aber hat mir ja insofern bestimmt was gebracht, auch so unterbewusst, aber ich bin ja kein Jurist. Ne? Das überlasse ich solchen Leuten wie Conny und Kai und dem lieben Marian.
Welche Entscheidung würdest du heute anders treffen?
Welche Entscheidung würde ich heute anders treffen? Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich jetzt das Wissen von heute hätte, mit dem, was vor mir liegt, die nächsten 10 Jahre, unabhängig davon, wie geil es heute ist und wie schön es ist, dass die Leute mit mir wieder arbeiten oder ich mit den gleichen Leuten arbeite oder mit einigen Leuten arbeite, die ich vorher nicht gekannt habe, ja, oder auch mit Leuten arbeite, die ich noch nie gesehen habe und die bei mir angestellt sind. Das ist kein Witz, ja. Ich habe Leute angestellt, die habe ich noch nie gesehen, ja, die arbeiten für mich, festangestellt, so. Und hatte nur einen Skype-Call mit denen, ja, und die sind über Empfehlungen reingekommen. Und das spricht halt auch für das Team, so, was ich habe. Möchte das eigentlich nicht missen. Was ich anders machen würde, ist halt zum Zeitpunkt, als meine Kinder klein waren, mit der Tentakelnummer, da hätte ich anders agieren müssen, hätte ich mir mehr Zeit vernehmen müssen. So, nur dann hätte es wahrscheinlich nicht geklappt. Dann hätte das nicht geklappt, was jetzt heute da ist, aber es hätte vielleicht auch nicht mit Black Prophecy geklappt. Vielleicht hätte ich dann das Angebot annehmen sollen von Koch. So, hätte man sagen können, jetzt arbeite man mal 2-3 Jahre durch und guckt dann weiter. Oder hätte mal die Karte andersrum gespielt. Aber da hätte ich auch keinen Bock drauf. Da bin ich nicht der Typ für. Also, weiß ich nicht. Da bin ich vielleicht zu blöd für oder auch zu ehrlich für. Ich weiß es nicht. Oder zu viel Kirk einfach. Hätte ich was anderes gemacht. Ja, ich hätte tatsächlich wahrscheinlich Lehramt studiert, um wahnsinnig zu werden. Aber sonst viele anders hätte ich nicht gemacht, wahrscheinlich. Ich hätte die gleichen Fehler gemacht. Ich hätte das alles gleich gemacht, glaube ich.
Also, jeder zieht sein eigenes Schicksal an,
genau,
magisch,
genau.
Und kann es sich nicht aussuchen.
Hättest du was anderes gemacht?
Ja, eine Sache hätte ich sicher anders gemacht. Ich würde mit dem Stand heute mit Sicherheit nicht mehr zur Bundeswehr gehen. Und ich bin damals 2 Jahre hingegangen. Ich voll Idiot, weil ich die Kohle habe.
Ja, aber es geht immer.
Das würde ich alles gemacht. Das war allerdings nicht lebensentscheidend. Die eine Sache, die tatsächlich was geändert hat, ist, als damals der Thomas Herzler von Bluebird anrief und sagte, ich baue einen Projektmanager. Und ich ihn gefragt habe, darf ich mein Studium noch fertig machen? Dauert noch 4-5 Monate. Und er hat gesagt, nee, ich brauche dich jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Weil ich bin mir sicher, er hätte mich auch später noch genommen. Also heute. Bin ich mir sicher, er hätte mich auch später noch genommen. Und ich hätte einen Studienabschluss gehabt und das hätte im Laufe meiner Karriere einiges leichter gemacht. Aber das ist Spekulation. Vielleicht hat er mich auch nicht genommen. Ich hätte die Spielindustrie dann nie gesehen. Insofern alles Spekulation und ich bin zufrieden, so wie es ist. Und insofern ist alles gut.
Ich glaube, man wird auch immer aus der Situation heraus getrieben, in der man gerade ist. Und da bleibt dann gar nicht viel Zeit, immer alles abzuwiegen. Und wenn man halt irgendwie selbst, ich meine, du hast ja auch schon vorher viele Sachen gemacht. Ja? Du hast irgendwie eine Disco gehabt, eine Bar gehabt, oder was ich auch mal. Ja? Und hast Mucke gemacht, habe ich auch gemacht. Ja, und alles. Ne? Ich war auch schon alles Mögliche gemacht an Jobs irgendwie. Und man ist immer getrieben, da irgendwo was zu machen. Und das Schöne ist jetzt aktuell ist so, momentan ist jetzt eine Situation erreicht, nach dem ganzen Zeitraum, wo man vielleicht selbst auch ein paar Sachen gestalten kann. Ja? Du weißt von einem Projekt, was uns sehr am Herzen liegt, was wir vorantreiben wollen. Wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt vorantreiben und gerade gucken und pitchen. Keine Ahnung, was die Zeit so bringt. Es kann auch gut sein, dass nächstes Jahr die Nuklear, ich hoffe es tatsächlich für keinen, ja, also ich hoffe es wirklich nicht, dass das Ähnliches wieder passiert oder dass wir uns reduzieren müssen. Aber dafür arbeiten wir auch gerade an zu vielen Sachen und sind zu breit aufgestellt mit Projekten, ne, die wir noch machen. Wir haben noch ein tolles Kickstarter-Projekt, was wir betreuen, Drift, das ist ein Auto, was auf den Markt kommt im Oktober, was Fahrphysik abbildet, 1:1 und simuliert als Spielzeug, wenn du so willst. Naja, darf ich gar nicht richtig sagen, Spielzeug ist es nicht wirklich, es ist ein Männerspielzeug. Ja, Männertool, ne? Aber das auf den Markt kommt und wir sind halt im Bereich Apps und in der normalen Dienstleistungsentwicklung aufgestellt mittlerweile auch. Also ich möchte eigentlich den Laden von den Leuten her, wie er jetzt ist, gerne die nächsten 20 Jahre noch am Leben erhalten, selbst wenn ich da nicht mehr dabei bin. Ich habe meinen Jungs mal gesagt, wisst ihr was, wenn ich es irgendwann nochmal schaffe, auf den Betrag zu kommen, den ich haben möchte, ja, dass ich damit mich zur Ruhe setzen kann, dann tue ich das ganz einfach. Und dann macht ihr den Laden einfach weiter. So. Und ihr könnt den einfach haben. Ihr kriegt ihn dann einfach. Bitteschön, euer Laden macht einfach weiter. Ja. Dann haben alle gesagt, wie soll denn das gehen? Dann meinst du ja ganz einfach, ihr macht den einfach weiter. Wo ist das Problem? Sucht euch einen, der es kann und dann macht er einfach weiter. Punkt. Ja. Das würde ich auch so tun. Ja. Also ich würde in meinem Büro hier behalten, würde ab und zu herkommen, mit denen Kaffee trinken und ein paar Sachen regeln vielleicht für die, aber den Großteil sind die ja Gott sei Dank alt genug und kriegen das auch selbst hin. Ja. So, und dann würde der Laden weiter existieren. Oder meinen Kindern würde ich es halt verbieten, das zu machen, auf jeden Fall. Ja. Die sollen das auf gar keinen Fall machen.
Das ist doch jetzt mal ein schönes Schlusswort. Deinen Kindern würdest du es verbieten. Das ist ganz wunderbar. Ich habe das Glück, dass meine Kinder, die sind ja schon älter, überhaupt keine Regung zeigen, in die Spielindustrie zu gehen. Sind beide kreativ, aber mit Spielen, nee, ist nicht so ihr Ding. Ich glaube, die haben auch ihren Vater zu viel leiden gesehen in der ganzen
Geschichte.
Und insofern muss ich die dann nicht überzeugen. Kirk, ich bedanke mich ganz herzlich. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir und sehr interessant, das Ganze auf und ab. Und dass du da rausgekommen bist, freut mich persönlich besonders, weil sonst hätten wir ja gar keinen Kontakt mehr. Das wäre echt scheiße. Man darf so Worte hier sagen. Das sind alles, das hier hören nur Leute, die eine Kreditkarte besitzen oder auf Patreon bezahlen können.
Echt?
Ich glaube, wir sind alle 18. Und wenn sie nicht 18 sind, könnte man Geld
hättest geben. Hättest du mir das nicht vorher sagen, hätte ich ganz normal reden können. Was ist das für eine Scheiße?
Und wer mit Geld umgehen kann, der darf auch Wörter wie gefickt und so weiter hören. Also, ich hoffe, dass der André das jetzt nicht alles überpiept. Also, ich danke dir ganz herzlich und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und meinen Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolfgang Walk.
Schön gesagt. Das hast du wirklich schön gesagt, mein Lieber.